Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Wir produzieren Folgen vor, deswegen können wir uns das noch nicht sagen, aber unseren Zuhörern können wir schon sagen, frohes neues Jahr.
Stimmt. Ist es wirklich schon soweit?
Ja, denn wir haben ja dieses Jahr 3 Sendetermine im Januar. Sendetermin klingt immer komisch, aber 3 Release-Termine. Und da ich ja im Januar keinen Alkohol trinke, haben Sascha und ich beschlossen, wir produzieren 2 Folgen vor, dann machen wir eine alkoholfreie, die wir im Januar machen.
Das reicht. Eine reicht, haben wir gesagt. Eine reicht völlig.
So, wollen wir direkt
anfangen
zu würfeln? Sehr schön. Also wir können kein Update geben zu Spenden etc. Das machen wir alles dann in der dritten Folge, weil die Aktion läuft noch, während wir produzieren. Aber wir haben natürlich zum 31.03. die Aktion, zum 31.12. die Aktion dann zugemacht. Ihr könnt also auch selber nachgucken, wie wir rumgekommen sind, wenn ihr interessiert.
Ich sehe schon so ganz gut aus bis jetzt.
Ja.
4.
4.
Guck, das liegt am Heimathafen sozusagen.
Ja, wir sind heute bei Sascha und Sascha fängt an mit der 5.
Sehr schön. So, heute gibt es was Felix nicht so richtig mag. Und zwar ist es ein Solera, also ein gespritteter Wein. Den Rest erzähle ich euch später. Ich freue mich jetzt schon wie ein Schneekönig.
Ja, da bin ich ja mal gespannt, was ich jetzt zu trinken kriege.
Ja, ich auch.
Sehr zum Wohl. Du weißt ja, dass ich keinen gespriteten Wein mehr habe.
Ich habe es gerade gesagt, aber der muss jetzt sein. Da musst du jetzt leider durch.
Ja, da gehe ich jetzt durch.
Es ist jetzt auch, ja, gerade ja das neue Zeit, Jahr. Das ist zu viel Zeit, genau. Draußen ist hoffentlich kalt.
Genau.
Aber ich finde, es ist sehr, also ohne dich beeinflussen zu wollen, finde ich das, finde ich spriteten Wein.
Creamy
ist gut. Ich habe beschlossen, ich mache tatsächlich einen Jahresrückblick mit dir über die Weine, die aus meinem Keller kommen und die ich die schönsten 10 des letzten Jahres fand für mich. Mhm. Also meine Top 10 meiner Weine. Vielleicht mögt ihr das ja auch. Also ihr müsst jetzt eh da durch. Ich erzähle es euch jetzt einfach, was ich mochte. Und ihr kommt damit klar oder nicht? Ich denke schon, es wird gehen. Fangen wir an mit Platz 10. War jetzt für mich keine richtige Überraschung, war aber ein Wein, der frisch vom Weingut kam, sehr alt war, also sehr alt dafür, dass er frisch vom Weingut kam, war ein Chambord Meusigny Premium Cru von Frédéric Mongny von 2003.
Ah ja, aus der Lage Charme.
Genau, ein wunderbares Stückchen Wein, schön gealtert, ganz fein und ein ganz, ganz toller Pinot. Also wirklich.
Aus dem sehr warmen Jahr 2003.
Und trotzdem war der großartig.
Du musst sagen, Sascha hat hier jetzt 10 leere Flaschen aufgebaut. Ich bin ganz gespannt.
Kriegst jetzt immer die Flaschen. Okay, du kriegst jetzt immer die Flaschen.
Habe ich das mitgetrunken? Nee.
Den habe ich tatsächlich, glaube ich, ganz, ganz allein getrunken.
Okay.
Ja.
Einmal Burgund.
Wir sind nicht burgundlastig. Ich muss noch mal kurz. Ich finde, creamy ist es ohne Frage.
Ja, da muss man zu sagen, es ist wirklich ganz, ganz cremig. Also da steht der Löffel drin. Das ist so wie aufgetautes Eiscreme von der Konsistenz her.
Ja. Ich kann es ja schon mal, weil es hat 490 Gramm. Es ist wirklich absurd.
490 Gramm ist Zucker. Sensationell.
Jetzt schon, oder? Finde ich gut. Platz 9 ist tatsächlich der Molitor von 2006. Wir bleiben bei Pinot. Deutscher Wein, Gracher Himmelreich, 3 Sterne. Für mich ein ganz, ganz großartiger Wein. Noch viel feiner als der 2-3er, ist ja auch, das Jahr ist ein bisschen besser, ja, nicht ganz so warm wie 2-3, jedenfalls hier nicht, glaube ich.
2-6 ist ja eigentlich eine Katastrophe bei den Weißen, weil es gab so viel Fäulnis während der Ernte und Pinot wird ja viel früher gelesen, gerade in der Mosel als Riesling. Es gibt eine Menge schöne 2006er Pinots aus Deutschland.
Ja.
Wie lustig, das ist ja, weil der ja das Jahr, in dem ich ausgestiegen bin beim Molitor. Ich habe die beiden.
Ja, du hättest da noch, du hättest durchhalten müssen.
Ich habe den auch gehabt. Also das waren die Weine, die ich dann so überzogen fand, auch von der Preisvorstellung. Und ich fand sie einfach nicht gut. Die waren sehr, sehr rustikal. Man muss dazu eben sagen, dass er da ganz gut Holz drauf gesetzt hat. Aber wenn er so schön gereift ist, ist toll. Dann habe ich mich da geirrt. Ich glaube nicht, dass ich noch einen habe. Er hat ja 2-3 Sterne gemacht, nur Gracher Himmelreich.
Und den,
ich glaube, Brauneberger
Mandelgraben
oder
sowas. Genau.
Und ich hatte sie beide. Und
das war toll.
Der Grund, nicht weiter die Roten bei Molitor zu verfolgen.
Interessant. Für mich der Grund, tatsächlich wieder nach Molitor 3 Sterne zu suchen.
Okay.
Platz 8. Stehen da zwei Weine, jetzt muss ich schon, wir müssen weniger trinken.
Ich habe noch nichts getrunken, Platz, außer einem winzigen Schluck.
Platz 8. Platz 8 haben wir zusammen getrunken. Finca Dofi 2004. Mhm. Tolles Stückchen. Mhm. Hatten wir im Podcast, könnt ihr nochmal nachhören. Mhm. Mega Stoff. Eine Überraschung, gerade erst vorgestern getrunken, ist eine Flasche Hermitage. Das hatte ich im Dreierlot gekauft, weil es keiner haben wollte. 1996, 98 und 2000 lagen rum, die Flaschen waren von außen, so siehst du es, ein bisschen gammelig und so, was ja nichts heißen muss. Ja? Und es war so ein Lot, das gab es ja künstlich, weil niemand kennt den Hersteller richtig. Also den gibt es tatsächlich noch. Das ist 1990 aus dem Konglomerat, der so einer Winzer noch so ausgestiegen und baut seitdem selber aus. Und wir hatten das jetzt bei der Runde, wo du leider nicht konntest, vorgestern. Und die drei Weine haben alles überstrahlt, was wir sonst getrunken haben.
Schön.
Also selbst rot. Auch. Rot. Selbst 96 und 2000. Mhm. Das war schön zu trinken, weil es auch lustig war, weil die Jahrgänge relativ nah beieinander liegen. Mhm. Und der 98er war wirklich brachial gut. Eine unglaubliche Säure, eine sehr schöne Frucht.
Also GAEC Bel Perfil ist der Winzer.
Und jetzt ist der zweite 98er in ganz kurzer Zeit, der fantastisch war aus Hermitage. Wir hatten ja beim Gänseessen dir noch die Magnum Hermitage von Jaboulet. Das war ja auch schon toll. Also das Jahr ist wirklich, glaube ich, ein Knaller da unten.
Okay.
Platz 6. Adriana Vineyard, Riverstone, Rheinsaudisch Malbec von 2013. Musste ich probieren, weil ich mir einen Nachfolgejahr kaufen wollte, weil ich viel Gutes gelesen hatte. Und deswegen dachte ich, ich muss den 13er mal probieren. Granate. Bis jetzt habe ich von denen nichts Schlechtes getrunken.
Der Erzeuger ist nicht Adriana Vineyard, sondern Catena Zapata. Das sind diejenigen, die es jetzt suchen. Ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ich habe die Flasche hier gerade in der Hand. Die wiegt ungefähr ein Kilo leer und die kommt aus Südamerika. Irgendjemand muss den Leuten mal erzählen,
dass
wir 2019 sind und dass die Erzeuger, die was auf sich halten, mittlerweile auf Leichtglas umstellen.
Ja. Also,
weil,
das stimmt.
Ganz im Ernst, die schiffen ja vor allem fast alles aus dem Kontinent raus, weil da unten, also ich denke mal, 80% Export und dann eine Flasche, die ein Kilo wiegt. Nö, finde ich nicht so gut. Also auch gerade du als ich sag mal, jemand, der das häufiger macht, kannst ja mal, ich nehme an, du kriegst es beim Möwenpick. Mhm. Also auch, lieber Hörer, an alle anderen, die
weitergeben mal.
Weitergeben. Ja, das Molitor ist ja, hier, das Molitor war ja auch, die Flasche ist genauso schwer. Ist die schwerste Flasche, die man in Deutschland kaufen kann, die Molitor.
Das stimmt.
Drei Sterne. Pino ist ja sogar stolz drauf. Die wiegt 925 Gramm, glaube ich, oder 975 oder so.
Das ist irre, da verschwindet unten mein Daumen drin.
Ja, komplett. Aber man muss den Leuten das einfach sagen, hört auf mit dem Quatsch.
Ja,
ich weiß noch, wie die wir haben, glaube ich, noch nicht mal drüber gesprochen, die Jesse Rallo von Donna Fugata mir erzählte, dass die haben ja umgestellt auf Leichtglas und das sind bei 500.000 Flaschen und 300-400 Gramm Unterschied oder sowas, ja, das sind mehrere Sattelzüge voll Glas.
Und das macht schon was aus.
Und im Schnitt fährt eine der von deren Flaschen, weil die in Südsizilien sitzen, fährt eine von deren Flaschen 800 Kilometer im LKW. Kannst du mal überlegen, das sind 16.000 LKW-Kilometer oder
und sowas. Die sind ja entweder im Flugzeug oder im Schiff, also das macht es auch nicht.
Schiff ist nicht schlimm, aber Flugzeug ist, genau. Mhm. Okay, Entschuldigung, kleine.
Kein Problem, muss auch sein, finde ich. Platz 5. Haben wir zusammen getrunken, weiß, Hermitage von Chapoutier de Loré.
Ja.
Toll. Ein verdienter Platz 5, ehrlicherweise.
Ja, das ist...
Kann man gar nicht mehr sagen. Muss man mal so alte Trunken haben? Muss man nicht.
Also man muss vielleicht mal einen weißen Hermitage
getrunken haben.
Also dazu auch der Tipp. Erstaunlicherweise ziehen die im Sekundärmarkt nicht so nach, wie die neuen kosten. Das ist ja bei Bordeaux genauso. Wenn ich mir einen 90er Lafite kaufe, einer der besten Lafite, die je gemacht wurden, dann zahle ich dafür weniger, als wenn ich mir einen neuen subskribiere.
Nee, ja, das stimmt.
Weil die einfach nicht nachziehen. Und deswegen auch hier... Also der Loré kostet, glaube ich, heute 230 Euro oder sowas ab Weingut.
Genau, irgendwie so, sowas. Ne? Also
ich habe noch nicht mal nachgeguckt, weil ich auch mal geliebäugelt hatte. Und wenn man jetzt sich auf die Lauer legt, man muss natürlich lange warten, weil gibt nicht so viel davon. Aber wenn man sich auf die Lauer legt, zahlt man für den 92er wahrscheinlich weniger, wenn man...
Deutlich. Ich habe ihn bei der Metro gekauft.
Ah ja.
Das war die Metros mit den Glashumidoren. Und die wissen teilweise gar nicht, was sie da rumzuliegen haben. Weil sie es schon ewig zu liegen haben.
Ja, nein, die machen das, die wissen das schon, aber die haben ein Buchhaltungsproblem wegen Zugewinn. Und wenn du das neu bewertest, dann wärst du doof als Händler. Wenn du jetzt anfängst, deine Bestände ständig neu zu bewerten, weil wenn das Finanzamt das einmal mitkriegt, dann möchten die das gerne jede Woche
machen.
Ja, also hat mir mal jemand erzählt, machst du nicht. Und also der Aufwand, den die betreiben müssten, würde die zusätzlichen Umsätze gar nicht und auch die zusätzlichen Erlöse gar nicht rechtfertigen.
Und ich habe es dann, lass mich dann sagen, ich habe es dann quasi, ich hatte noch, die schicken immer manchmal so Gutscheine zu Metro. Und dann habe ich ihn gekauft mit einem Gutscheinrabatt und habe nur noch, ich glaube, 110 bezahlt oder sowas. Das ist, also in dem Fall ist es sozusagen tatsächlich ein Schnäppchen.
Für einen perfekt gereiften, ja, 25 Jahre alten Loewe, und der neue kostet 2,30 und du musst, ja, den 15 Jahre weglegen.
Ja, genau.
Ja, welchen würde ich wo kaufen?
Genau, das ist nicht so richtig, richtig drin. Ne? Ja, du bist, ja, aber, du bist aber auch wirklich, sei nicht so neugierig. Platz 4. Platz 4, auch wieder ein Weißwein. Chablis Grand Cru, Cru de la Close. Warte mal, das geht hier auch noch weiter. Clos de Hospice dans le Clos. Ganz schwierig, ganz viel. Der Winzer ist.
Hospice dans le Clos, okay.
Genau. Mhm. Der Winzer ist Christian Moreau. Mhm. Ich finde, für mich eine absolute Entdeckung. Es gibt ja da unten im Chablis so ein paar, die absolut wahnsinnig durch die Decke gehen. Wir denken an Ravenau, die da unten so wahnsinnig teuer, mhm, sind und die man nicht bezahlen kann. Und das war hier auch ein schön gereifter Grand Cru 2011 für einen, natürlich nicht geschenktes Geld, ja, aber für einen sehr, sehr fairen Taler und ein unglaublich schöner Chablis. Tatsächlich alle Weine. Ich habe auch den kleinen von ihm getrunken, also wirklich sein Einstiegs-Chablis, auch wunderbar. Den habe ich als 2017er getrunken, jetzt gerade vor einer Weile. Toll.
Schön.
Kann man einfach nur empfehlen, weil es ein wahnsinnig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist, im Gegensatz zu manch anderen, die man da unten findet. Meine Nummer 3. Ein roter Burgunder, Dugard Puy, Givre Chamartin, Premium Cru, Chambord. 2006. Haben wir, nachdem wir unsere wahnsinnig schöne Probe hatten bei dir mit, dem, mhm, mit den Mega-Weinen, mhm, ja, saßen wir noch, dann sind wir noch zu mir weiter kurz und haben den nochmal, nachdem wir noch nicht genug hatten, haben wir den noch aufgemacht und der blieb einfach, ja,
ja, sehr schön,
im Kopf, im, ja, Kopf. Und ja.
Dugard Puy, ja, also kann man mal sozusagen in dieser überkandidelten Superteuerliga, ist das immer noch so einer der Schnäppchenproduzenten. Kostet halt immer die Hälfte wie die,
wie die ganz großen.
Überflieger, ne?
Ja. Dann Platz 2, mhm, JJ Prüm, Goldkapsel Wehlener Sonnenuhr 1988. Mhm. Gott, war das schön. Strahlende Säure. Unglaublich elegant, also wie eine Königin.
Die 88er.
Wie Ausbildung. Eine Königin.
Schön.
Das tat mir leid, ich dachte, du bist da an dem Abend sonst.
Also. Ich habe ein bisschen Prüm im Leben getrunken und ein bisschen süße Moselrieslinge. Insofern ist das nicht ganz so schlimm, aber ich kann mir das vorstellen. In Bestform ist das schon was ganz Besonderes.
Das war wirklich unglaublich schön.
So, dann Lieblingswein.
Mein Lieblingswein. Es gibt noch einen da drüber, der jetzt hier noch nicht auf dem Tisch steht, sondern sage ich gleich noch was. Mhm. Der steht hier auf dem Tisch, weil der sozusagen höhere Kalorie erreicht hat.
Okay.
meine Überraschung des Jahres und tatsächlich mein Lieblingswein, den ich am schönsten fand von allen, mhm, ist ein Châteauneuf-du-Pape, mhm, von Domaine de la Jonas, ein Chopin aus dem Jahr 2000. Aha. Da war meine Erwartung nicht riesig. Mhm. Sie war einfach, ich dachte, ich mache einen guten Wein auf. Mhm. Und dann stand dieser Wein in dem Glas und das war, die Nase war schon, die war schon so trinkanimierend und so unglaublich gut, habe ich in Baden-Baden getrunken, bevor ich zu einer Party bin. Und es war unglaublich. Ich stand in dem Zimmer und war sprachlos. Mhm. Wirklich, war wirklich, wirklich sprachlos, wie gut und wie elegant so ein Châteauneuf sein kann. Nicht dick und wuchtig, sondern elegant, fein, fast so wie ein guter Pinot. Es war kein Pinot natürlich und schmeckte auch nicht wie einer, aber dieses elegante, feine war unglaublich schön. Also mein Überraschungssieger des Jahres tatsächlich.
Schön.
Was ja wirklich Überraschung ist.
Ja, und innerhalb deiner Top 10 dann wahrscheinlich der drittpreiswerteste.
Der war ziemlich günstig, ja. Das war, also es hat sogar wirklich recht wenig gekostet. Mhm. Ein Wein, der über allem stand. Da kann ich nicht drum rum, ich muss es nochmal sagen. Der steht oben im
Regal mit den besonders schönen Flaschen.
Mit den besonders schönen Flaschen, auch wenn einer dabei nur besonders schön ist. Der in die Kategorie kommt, beste Weine, die ich je getrunken habe. Ich musste dann weiter drüber nachdenken, mhm, tatsächlich, weil es nicht ganz klar war und weil es auch sich im Kopf erst sortieren musste. Ist auch ein Châteauneuf-du-Pape
von der Capo.
Von der Da Capo von 2007 von Pigot.
Ja.
Der war so unglaublich gut, dass ich den sozusagen in meine Hitliste für die allerbesten Weine, die ich je getrunken habe, packen würde. Und deswegen überstrahlt er sozusagen dieses Jahr nochmal anders als die anderen Weine. Allerdings auch in einer Preisrange, die fernab von Gut und Böse ist.
Und ich habe ihn ja mitgetrunken. In einer Art und Weise, ich sag mal ganz ehrlich, das ist ein Wein, da gibt es ganz viele Menschen, auch Menschen, die sich ein bisschen mit Wein auskennen.
Die das nicht mögen.
Nee, den schenkst du den ein und die sagen, was hat er denn jetzt?
Ja. Ja.
Also man muss wahrscheinlich auch ganz viel Chateauneuf und ganz viel Rhône getrunken haben und so weiter, um dann nochmal den Kontext zu haben. Das ist einfach so. Das ist der Unterschied zwischen Da Capo und J.J. Prüm.
Ja.
Ja, J.J. Prüm findet jeder lecker.
Das stimmt.
Ist so.
Und ich habe natürlich nochmal, wir müssen es kurz sagen, ich habe natürlich auch noch andere sehr, sehr gute Weine getrunken, ja, die eine Erwähnung gefunden hätten, wenn sie jetzt nicht von jemand anders gekommen wären. Mhm. Mhm. So, mein Lieber, was sagst du denn zu meiner Honigmarmelade?
Ja, also der osmotische Druck zerreißt dir quasi die Zunge.
Das ist sehr schön. Das finde ich super.
Das ist wunderbar. Also ich glaube, jeder Einzeller, der da reinfällt, ist sofort tot. Wird einfach zerrissen.
Oder hält für die nächsten 5000 Jahre.
Ich mag keinen gespritteten Wein. Ist immer ein bisschen übertrieben. Ich krieg's natürlich runter. Ich krieg auch das runter. Und ich verstehe auch, dass das ganz gut ist. Da kommt so eine trockene Kakaonote noch mit bei. So eine Schoki. Und das ist schon, also aber so diese... Witzigerweise nicht. Keine süße Schokolade, dabei hat das Ding 400 Gramm Restzucker. Also wie geht das zusammen? Also,
ja, ja.
Die kommt wirklich so noch so nebenbei, so auf der rein aromatischen Geschichte, auch so eine Kaffeegeschichte vielleicht. Also, entzieht sich aber so ein bisschen sonst meinem Urteil, weil ich einfach zu wenig Sympathien für gespritete Weine habe und 400 Gramm Zucker dann auch einfach sehr viel ist. Und ich eben vor allem die Kombination aus viel Sprit und Zucker.
490, also eigentlich 500 Gramm. 500
Gramm Restzucker.
Wir können das leicht noch. Er hat noch 4,2 Gramm Säure, also 4,2 Säure. Mhm. Gramm.
Ja, ist ja Gramm.
Ja. Und ein Alkoholgehalt von 15, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Also dafür, dass er so gesprittet ist, ist 15 quasi eigentlich...
Genau. Er ist dadurch nicht ganz so brandig.
Genau.
Und das aber hoher Alk und Zucker wirkt natürlich trotzdem immer noch mal. Also dass er jetzt keine 20 hat, überrascht mich nicht. Wenn er 20 gehabt hätte, hätte ich gesagt, na gut, ey, wann habe ich denn mal 20 und 500 Gramm Zucker getrunken? Ich glaube noch nie. Mhm. Keine Ahnung, wie die sich dann auswirken. Muss man mal ehrlich sagen, ist für mich auch eine Premiere. Also ich habe natürlich schon süße gespritete Weine, süße Ports, süße Sherrys, was weiß ich was, alles getrunken. Aber das hier ist natürlich das Süßeste, was ich je im Glas hatte.
Yes, haben wir wieder was abgehakt. Mhm. Die Rebsorte ist Pedro Ximenes.
Ja.
Kommt von der Domain Alvear und hat sowas wie ein Vintage-Label, ist ein 1910er.
Ja.
Also wird im Solera-Verfahren ausgebaut, das heißt, das unterste Fass war von 1910. Also wirklich, wirklich alt.
Ja.
Und geht dafür preislich. Also das finde ich, was man probiert haben muss. Da kostet die halbe Flasche, also ein halber Liter, 60 Euro. Das ist, kann ist man ja, mal gemacht haben mit mehreren zusammen.
Genau, ist ja auch letztlich auch was in... Nichts, was jetzt in einer speziellen Ecke des Kellers liegt, sondern die machen das ständig.
Ja, genau.
Also das ist ja so, gesprittete Weine, die meisten Menschen, die alte Weine getrunken haben, haben dann gesprittete Weine getrunken. Die wenigsten haben 100 Jahre alten, ungespritteten Stillwein getrunken. Die meisten Menschen haben dann irgendwas Gesprittetes getrunken.
Wir schon übrigens fast 100 Jahre jetzt bald. 21 wären dann 100 Jahre.
Ja, mein Rekord ist, glaube ich, 17.
Ach, das war bei Weil. Also vor allem. Du hast schon 100 Jahre.
Ja, ich habe schon 100
Jahre. Ich muss noch ein Jahr warten. Zum Wohl.
Ja, zum Wohl, danke. Wir trinken einen Kärner von der Cantina Kaltern aus Südtirol. Mehr dann dazu nachher. So, Sascha, einmal, der ist viel, viel, viel zu kalt. Es tut mir leid, ich habe den...
Dann erzähl doch erst ein bisschen und ich mache dann ein bisschen.
...hergebracht in der Kühlmanschette und vergessen, die abzunehmen, jetzt während du eben erzählt hattest. Ja, Sascha hat sich eben schon ein bisschen gefeiert. wenn jetzt jemand das erste Mal hört, dieses Podcast, ich glaube, der könnte unter Umständen sagen, was wollen die Jungs denn da? Dann feiere ich mich eigentlich auch gleich noch ein bisschen. Das ist ganz schön.
Hoffentlich aber nicht so viel. Wenn ihr Neuhörer seid, hört auch die anderen Folgen.
Genau, wir sind gar nicht so. Letztes Jahr habe ich ja mal eine Geschichte erzählt, warum ich keine Flaschenrückblicke mache. Wie hieß, glaube ich, Männlichkeitsrituale.
Deswegen dachte ich, kann ich dieses Jahr.
Und Waldbeeren im Pinot hieß die Folge, glaube ich. Ich weiß aber die Nummer nicht mehr. Ich muss aber auch mal auf zwei, drei Sachen zurückblicken. Wer uns kennt, weiß, dass wir das ja hier ein bisschen spaßig betrachten. Also was jetzt hier nicht aufkommt, ist Stolz, weil Sascha irgendwie tolle, teure Weine getrunken hat oder so. Ich habe im letzten Jahr tatsächlich aber mal ein, zwei Erlebnisse gehabt, bei denen ich schon sagen muss, ich war stolz, die mit Wein zu tun hatten. Hing damit zusammen, dass 2019 das Jahr war, in dem, ich sag mal, die Webweinschule und Co. schon auch nochmal einen deutlichen Zuspruch an neuen Zuschauern etc. bekommen haben. Das Podcast hat auch nochmal ein bisschen für Furore gesorgt. Und Ich bin schon länger immer mal wieder auf Weinveranstaltungen erkannt worden. Das ist einfach seit ein paar Jahren schon so, wenn ich in den Prowein gehe oder sowas, dann sehe ich, dass Leute mich sehen und wissen, wer ich bin, ohne dass ich die jetzt kenne oder sowas.
Schon geil.
Man wird auch schon mal angesprochen. Im letzten Jahr war es aber eben tatsächlich auch so, dass ich auch außerhalb von Weinveranstaltungen angesprochen wurde. Und ich gebe zu, einmal war ich halt sehr stolz, als ich mit der Familie unterwegs war und jemand sprach mich an auf diese ganze Geschichte und so weiter. Und meine Tochter, die 2019 10 geworden ist und das jetzt anders versteht, die hat jetzt ihr Handy und ihre Elektronikzeit, die schaut ein bisschen YouTube, die hat einen Account bei TikTok und die weiß, was ein Insta-Follower ist und so weiter und so weiter. Ach, krass, und als meine Frau ihr dann, während ich mit den Menschen sprach, erklärte, ja, dein Vater wird halt ab und zu von fremden Menschen erkannt wegen der Dinge, die er so macht. Da war meine Tochter total geflasht. Da war sie total stolz. Hat sie so zu mir aufgeschaut, dass ich gerne zugebe, ja, da war ich dann ein bisschen stolz. Ist aber vielleicht eher so der Stolz des Vaters. Ich habe dann später zum Ende des Jahres nochmal so eine Situation gehabt, da hatte sie irgendeine TikTok-Aktion, da haben die Kinder irgendwie sich immer Pullover schenken lassen von ihren Eltern, wenn sie irgendeine Followerzahl erreicht haben oder sowas. Dann haben sie einen Pulli vorgeführt und dann kam sie irgendwie, saßen wir im ICE und sie sagte, Papa, ich will da jetzt auch mit mal, wie viele Follower muss ich denn kriegen, damit ich einen Pulli von dir bekomme? Und ich habe so, ohne darüber nachzudenken, gesagt, wenn du mehr TikTok-Follower hast als ich YouTube-Abonnenten. Und dann sagt sie so ganz laut, ach, das ist unfair, das schaffe ich ja nie. Und die ganzen Erwachsenen blicken so von ihren Büchern runter und gucken, was der alte Mann denn da gerade erzählt. Und so, wie, er hat mehr YouTube-Abonnenten.
Sehr schön. Das ist gut.
Sehr hübsch. Und die dritte Begegnung, war im Sommer in Wiesbaden. Während der GG-Vorpremiere, am Samstag reist man an und ist dann erstmal im Rheingau. Die meisten Menschen sind erstmal im Rheingau, beim VDP Rheingau. Das ist eine Veranstaltung. Am Sonntag gibt es dann einen Teil zu verkosten. Und am Montag ist eine Abendveranstaltung des VDP. Sonntags hat man meistens nichts vor. Und wir waren einfach so gepolt, dass wir sagen, komm, wir verkosten echt bis zur letzten Minute. Und nehmen dann nicht noch irgendwelche Shuttles zu irgendwelchen Weingütern. Gibt es dann auch immer mal, wo was ist. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen einfach noch ein Happen essen. Und waren zu viert unterwegs. Mit mir war Sam Hofschuster, also Markus Hofschuster von Wein Plus, den aber niemand Markus nennt, der heißt Sam. Und Daniela De Neger, die ist Redakteurin beim österreichischen Der Winzer, das ist sowas wie der deutsche Weinbau.
Okay.
Und Nicoretta ist vieles. Also sie ist Vizepräsidentin der Deutschen Sommelier-Union, sie macht Kooperationsmanagement bei Wein Plus. Sie hatte lange eine Gastro, die jetzt irgendwann verkauft und macht jetzt Beratung und so weiter.
Okay.
Und ist so ganz viel unterwegs. Und wir waren zu viert verabredet und sind dann zu einem italienischen Restaurant in Wiesbaden gegangen. Das hieß Comeback. Warum es Comeback heißt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist mitten in der Fußgängerzone, da wo eigentlich so die Touri-Fallen sind. Ist aber so ganz gut und hat vor allem auch eine ganz schöne Weinkarte. Und wir wussten auch, dass du da auch Guado Altasso im Offenausschank kriegen kannst und sowas. Also war so ganz schön. Wenn man es nicht eskalieren lassen will, ist so ein Offenausschank ja auch ganz gut.
Und jetzt stimmt.
Und wir waren dann zu viert und hatten uns dann einen tollen Platz draußen irgendwie ergattern können und Sam hat dann den ersten Weißwein geordert, haben wir uns Manicore, haben wir irgendwie eine Flasche, keine Ahnung, Chardonnay oder sowas von Manicore geordert und wir haben darauf irgendjemand gewartet. Oder so, auf jeden Fall dauert es eine Weile, er hatte den ganzen Weinservice dann mit dem jungen Mann da gemacht und es war irgendwie alles eingeschenkt und wir saßen dann endlich alle Mann und wollten uns zuprosten und steckten die Nase in den Wein und der Wein hat gekorkt, das kannst du dir nicht vorstellen. Mann hat das Zeug gekorkt. Ja, ich muss mal kurz die Kehle befeuchten. Und das war Sam natürlich ein bisschen peinlich. Also eines muss man mal ganz klar sagen, die Hälfte oder mindestens ein Drittel aller korkenden Weine sind ganz, ganz frisch eingeschenkt, erstmal ganz dezent im Kork. Und das dauert dann auch nur Minuten an der Luft, bis dieser Kork echt mördermäßig zulegt. Und trotzdem ist natürlich für jemanden, der so ein Profi ist wie Sam, ist das natürlich schon blöd, ja, wenn du dann so einen Kork, der so derbe ist. Wahrscheinlich war er nicht so derbe, als er den Kork-Service gemacht, also den Wein-Service gemacht hat. Er holt also den jungen Mann ran. Der junge Mann war, glaube ich, ein bisschen überfordert mit der Situation. Ist ja ganz häufig so, wenn der Gast probiert und sagt, alles ist in Ordnung, du schenkst voll, gehst weg und dann guckt er auf einmal, da sind die wenigsten, da erwischst du die meisten Kellner auf dem falschen Fuß. So. Der ging dann so ein bisschen rum und guckte irgendwie, ob er seinen Chef irgendwie findet oder sonst was, keine Ahnung. Und dann erspähte er mich. Er hatte mich vorher nicht so ganz gesehen. Ich hatte auch einen Hut auf, es war ja Hochsommer. Ja. Und dann guckt er mich so an und dann sagt er, Verzeihung, sind Sie's? Und ich sagte ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, wen Sie erwarten. Deswegen kann ich Ihnen nicht sagen, ob ich's bin. Aber dann hat er halt meine Stimme gehört. Und dann sagte der so ganz nett und ganz ehrlich, oh, sagt er, wissen Sie was? Alles, was ich über Wein weiß, weiß ich von Ihnen.
Wie süß, oder?
Ja, also 23, 24 südeuropäischer Migrationshintergrund oder sowas. Und das war auch wirklich total nett. Dann allerdings machte er einen großen Fehler. Der nächste Satz war problematisch, weil er sagte, darf ich mal fragen, wieso haben Sie denn den Wein nicht probiert? Geil. Also, Hobschuss das Gesicht. Kann man Böxer. Ja. Hobschuss sagt, fiel alles aufs Gesicht. Da Daniela, die neben ihm saß, hatte weiße Knöchel, weil sie sich so im Stuhl festkrallen musste, damit sie nicht vor Lachen rauskugelt. Und Nicole ist so ein wundervoller Mensch, die so mit den, kennst du das, Menschen, die so mit den Augen lachen, ja, wo die Augen dann so, ja, strahlen. Ja, ja. So. Und die, diese Leute haben nur ein Problem, sie können das Lachen nicht unterdrücken. Ja. Ja? Da funken die. Ja. Und ich sagte dann zu dem, weil das Markus Hofschuster ist, Deutschlands bekanntester und einflussreichster Weinkritiker. Und ich habe das ohne jede Ironie gesagt. Aber er guckte mich dann so an, als wollte ich ihn gerade verändern. Das hat nicht zu Markus Laune, zu Sams Laune beigetragen. Also die nächste Viertelstunde war der echt nicht ansprechbar. Also, ja, frag doch den YouTube-Star hier, der weiß doch alles. Was zu den Mädels. Nein, ich mach das, frag doch den YouTube-Star. Und wir hatten vorher noch gesprochen, weil wir auch mal mit einer Kooperation gesprochen hat, dass eben die YouTube-Zuschauer sehr jung sind, die uns gucken. Wir haben das ja jetzt auch beim Podcast bei dem Abend gesehen. Und Nicole sagte halt, doch, jüngeres Publikum. So. Das fand ich extrem witzig. Wir haben dann einen Sonderpreis bekommen für den Sassicaia, den wir getrunken haben. Wir haben einen wahnsinnig netten Abend gehabt. Und es war noch total nett. Wir haben noch ein Selfie gemacht. Ich gucke mal, ob ich den noch finde, irgendwie mit dem Team. Von dem Abend, dann packen wir das mal in den Artikel mit rein. Das war einfach sehr nett. Aber es hat für mich auch einen ernsteren Hintergrund. Zwei Dinge habe ich in 2019 gelernt oder verstanden, die ich mir vorher nicht erklären konnte. Zum einen, wenn du als YouTube-Publisher schaust, wer dich abonniert, dann kriegst du bei denjenigen, die ihre Abos öffentlich teilen, kriegst du den Usernamen. Kannst du dir angucken, was die noch so abonnieren. Und ich habe immer wieder mal Leute, die dann so die Webwandschule abonnieren und daneben so ein paar Splatter-Gaming-Channels, bisschen Techno oder Hip-Hop und so, also ganz junge Inhalte und ganz andere Inhalte, wo ich mir denke, was machen die mit der Webwandschule? Ja. Und die andere Sache ist, wenn du ein bisschen Auswertung machen möchtest über die Statistiken, kannst du dir ein Video angucken und hast daneben so eine Linie, so eine interaktive Linie, die dir sagt, wie viele Leute zugeguckt haben. Ja. Das werden dann immer weniger natürlich über die Zeit, aber du kannst dann zum Beispiel sehen, in unserer Sektfolge ist es so, sobald wir die traditionelle Flaschengärung erklärt haben, zack, sind 20% weg. In den nächsten 15 Sekunden steigen 20% auf. Die haben das dann nur gesucht, weil sie wissen wollten, wie traditionelle Flaschengärung. Okay. Ja, nachher den Unterschied zwischen einem Cremant und einem Champagner interessiert die nicht mehr. Okay. So. Und so kannst du sowas gucken. Und es gibt immer wieder Situationen, in denen die Nutzung auch mal ansteigt, habe ich gedacht, na gut, hat vielleicht vorher jemand ein bisschen übersprungen, also auch oder auch mal über 100% geht. Aber dann ist mir irgendwann aufgefallen, klar, die Leute spulen zurück und schauen sich die Sachen mehrfach an. Und diese jungen Männer mit Migrationshintergrund, die uns da abonnieren und auch manchmal Kommentare hinterlassen und auch mal so Kommentare hinterlassen wie schön, dass sie richtige Weinsprache verwenden. Es gibt so viel oberflächlichen Quatsch, der das immer nur cool darstellen will. Das nützt mir aber nichts. Ja, es nützt dir nichts, falls sie es am Gast nicht machen können. Genau. Also, so toll ich Toni Askitis jetzt finde irgendwie, aber wenn natürlich bei jedem Wein immer so, Hip-Hop, ja, ich meine, stell dir vor, du gehst irgendwie wirst dann, sagst die Kai und sagst, hey, Hip-Hop, dann könnte der Gast unter Umständen sagen, was versucht mir der junge Mann hier zu erklären? Genau. Also, wir haben offensichtlich wirklich eine ganze Menge Leute, also mit einer ganzen Menge meine ich nicht Tausende, aber Hunderte. Hunderte Leute, die eben als Tellertaxi arbeiten. Und zwar nicht, weil sie sich ihr Psychologiestudium verdienen und demnächst mal große Kohle verdienen, sondern die echt arbeiten, weil es ihr Job ist. Und die sagen, ich will ein bisschen was Fortbildung machen und die dazu die Webweinschule gucken. Das ist finde ich total spannend.
Großartig.
Ja. Zum einen die. Zum anderen gibt es ja auch viele Leute, die das Podcast hören und immer wieder sagen, dass sie vorher Webweinschule gemacht haben und dann noch irgendwie das Blog lesen und sagen, hey, du bist jetzt, natürlich für die Leute bin ich nicht mehr die alleinige Quelle von Weininformationen, aber ich bin immer noch so eine Art
Instanz,
ja, so kann man es wahrscheinlich sagen. Ja, schon. Und deswegen habe ich beschlossen, dass ich etwas aufgebe. Ich habe immer, es gibt Themen, die habe ich immer vermieden. Ja? Und mich haben, glaube ich, 10 Hörer und 20 Leser des Podcasts und was ich wie mein Schüler schon jetzt im letzten Jahr gefragt, was hältst du eigentlich von Bio-Wein, Biodynamik-Wein, Naturwein und so weiter? Das sind so Themen, die habe ich immer gemieden, wie der Teufel das Weihwasser, weil die Leute so schnell beleidigt sind, wenn du was sagst.
Hatten
weil
wir schon mal besprochen,
ja. Gründlich sein und so weiter. Ich werde das im neuen Jahr machen. Ich muss noch ein, zwei offene Enden verschnüren. Ja, ich habe mal so beim Katalogisieren der Podcast jetzt gemerkt, es gibt einfach ganz viele Sachen, die ich angekündigt und noch nie gemacht habe. Dann mache ich jetzt noch mal ein, zwei Folgen, um das noch mal zu machen. Und dann werde ich mal das Thema Biodynamik und Co. machen. Im Podcast statt in der Webweinschule, weil da braucht man viele Minuten für, um das sauber aufzudröseln, weil die Leute dich so gerne falsch verstehen. Und da musst du dann eben sehr, sehr sauber formulieren. Und
die haben ein bisschen mehr Zeit.
Genau. Da wirst du dann erleben, dass ich noch mehr rede als sonst. Aber
hey, wie schön.
So, erstmal, das war das.
Das war das.
Erzähl mal.
Ich mag's. Sogar ziemlich gern. Das ist ziemlich gut. Hat wirklich Druck. Dolle. Ja, mit der zunehmenden Wärme hat der richtig Druck am Gaumen. Richtig doll.
Ja.
Hat sowas leicht, sowas so ein bisschen herbes.
Ist das herb? Ist leicht nussiges.
Nussig.
Aber nicht holznussig.
Nee. So stimmt. Nussig ist vielleicht, nussig ist auch gut.
Und ja. Nüsse haben ja auch immer so einen leicht bitteren Touch. So eine Nussigkeit.
Und die steckt so hinten im Gaumen ganz tief drin. Das mag ich total gern. Hat auch noch ordentlich Säure.
Mhm.
Die merkst du ein bisschen im Rachen, finde ich. Ja. Da hat er ordentlich von, glaube ich. Gefühlt jedenfalls.
Mhm. Ich weiß nicht genau, wie das ja an dem Flecken da ausgefallen ist.
Das ist Weißwein. Hat sich ein bisschen selbst erklärt, schon irgendwie in der Kühle und er schmeckt doch einfach wirklich nicht wie ein Rotwein. Mein Glas ist leer.
Mhm.
Hat also auch einen ordentlichen Trinkfluss, ehrlicherweise.
So eine leicht würzige Liebstöckelnote nach hinten raus, aber sehr angenehm, finde ich. So. Ein bisschen, also nussig, würzig.
Würzig ist gut.
Diese die Frucht ist nicht bunt, das ist eine seriöse Frucht und ganz schön viel Druck.
Der schiebt richtig wie Sau. Das ist unglaublich. Furztrocken und deutsch.
Furztrocken und deutsch, sagst du?
Furztrocken und deutsch, hätte ich gesagt.
Ja, furztrocken ist er, deutsch ist er nicht.
Deutschsprachig?
Ja. Ja, durchaus.
Okay, im Elsass reden sie auch Deutsch.
Genau, im Elsass reden sie auch Deutsch.
Ist es Elsass?
Nee, ist nicht Elsass. Ja. Ist aber ähnlich wie das Elsass eine Ecke in einem, ist sozusagen eine deutsche Minderheit.
Oh Gott. Oh Gott.
Und es ist nicht Rumänien. Keine Siebenbürgener Sachsen, die diesen Wein gemacht haben.
Was Polnisches? keine Ahnung. Es ist kein Riesling.
Nee, ist es nicht. Es ist Südtirol.
Es ist Südtirol.
Mhm. Und der Wein hat so ein ganz bisschen seinen Gag eingebüßt, weil wir neulich die Rebsorte getrunken haben. Und davor hätte ich gedacht, sonst hast du die seit 100 Jahren nicht mehr getrunken. Es ist Kärner.
Ah.
Es ist Kärner aus Südtirol. Und ich habe den abgefordert. Man kann diesen Wein in Deutschland nicht kaufen. Ich hole die Flasche. Und er war schon unterwegs, als wir dann diesen anderen Kärner tranken. Sonst hätte ich ihn vielleicht gar nicht nochmal drauf genommen, wobei es trotzdem noch viel zu erzählen gibt.
Okay. Kärner. Wie schmeckt?
Er hat sogar einen Lagennamen.
Ach, Cantina Carlton.
Genau. Garnett heißt er, von der Cantina Carlton.
Und die machen wirklich gute Sachen. Ja.
Ich war in diesem Weinberg. Dieser Weinberg ist 60 Kilometer, glaube ich, von Carlton entfernt. Du fährst wirklich durch Bozen durch. Und dann nochmal eine ganze Ecke in so einen Seitental. Der ist unglaublich steil, dieser Weinberg. Er ist so steil wie Mosel. Aber am Fuße des Weinbergs kommt dann halt eine Klippe und dann hast du halt einfach mal senkrecht nach unten. Also du möchtest in diesem Weinberg nicht stolpern. Du würdest dich hoffentlich fangen, sonst gehst du einfach mal richtig ab. Und das sind so 500, 600 Meter Höhe. So ein witziger Hang und oben drauf ist dann genau das Weingutsgebäude. Das ist ja kein Weingut, also die Scheune, wo die unten Gerätschaften sind. Der Typ, der Bauer, der diesen Kärner macht, liefert seine Trauben in Carlton ab, obwohl er an fünf großartigen Genossenschaften vorbeifährt, weil er muss ja ganz durchbrechen, weil Andrea, der Kellermeister, genau weiß, wie man das verarbeitet.
Der ist übrigens sehr cool, der Kellermeister.
Ja.
Sehr cooler Typ.
Ja, also warum kennen wir den? Weil ich war da und die sind häufiger mal hier. Die sind ganz junge Truppe.
Ja.
Die sind häufiger mal in Berlin. Die haben auch mal was mit der Schluck gemacht. Wir haben die mal kennengelernt. Das Interessante ist, dieser Wein hat eine Exportquote von nur 2%. Er hat die niedrigste Exportquote aller Cantina Carlton-Weine, weil er in Italien als ein sehr angesehener Wein gilt. Also Kärner, der letzte Rotz im deutschen Supermarkt, um es mal auf Deutsch zu
sagen. So kann man das elegant sagen, ja.
Es gibt keinen einzigen trinkbar, also ja, wir sagen immer, keine Regel ohne Ausnahme, aber in Deutschland, das ist ausnahmslos, ist das...
Scheiße.
Ja, oder meinetwegen gerade mal trinkbar. Ja, jetzt kommen natürlich wahrscheinlich auch zwei, drei Hörer zurecht und sagen, ja, aber kennst du auch den? Na, ich kenne sie nicht alle. Und es gibt auch bestimmt ein paar trinkbare. Aber das ist als Prestigewein gilt. Ja, hier, das ist ja auch die mit der goldenen Kapsel oben. Das ist ja nicht die ganz einfache.
Mega-Ausstattung.
Das Teil kostet 12 Euro.
Ja.
Und das ist in dieser Genossenschaftswelt, ist das bei den Basisweinen sozusagen, ist das die höchste Kategorie. 98% bleiben in Italien.
Krass.
Werden jedes Jahr sehr schnell auch verkauft. Das ist überhaupt kein Problem, die loszuwerden. Sie gehen zwar in den Supermarkt, aber es ist auch nur ein Single Vineyard. Nee. Und der ist auch gar nicht so groß. Und für den Bauern ist es natürlich auch super, weil du kannst dir vorstellen, was der für ein Payout kriegt.
Ja, das
sind ja nur seine Trauben.
Ja, klar.
Auch bei Genossenschaften ist es so, dass du dann natürlich auch einen sehr sauberen Payout kriegst. Ich habe den damals da getrunken vor Ort.
Ja.
Das ist natürlich so immer
hier noch mal geiler,
noch mal toller. Ja. Aber da habe ich gesagt, weißt du was, das ist tatsächlich verständlich. Warum? Für die Italiener ist Kärner eine sehr exotische, aber schöne Rebsorte, aus der es unter anderem diesen Prestigewein
gibt. Fantastischen Wein gibt, ja.
Lustig,
ja,
ne?
Klar.
Wollte ich gerne mal mit uns.
Sehr gut, machen. Dankeschön.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.